Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos.
Jede Organisation ertrinkt in Daten. Daten aus Marketing, Sales, der Produktion oder aus der HR-Abteilung. Was all diese Datenquellen verbindet? Na, deren eigentliche Nutzung, denn die liegt meistens bei weniger als 10%. Heute sprechen Marc und ich darüber, wie man Daten zu einer sinnvoll genutzten Ressource machen kann und warum die Nutzung dabei eben nur der Anfang ist. Es geht um Data Literacy, Enablement und was eine Customer Data Plattform mit all dem eigentlich zu tun hat. Ich wünsche dir wie immer hoffentlich spannende Einblicke und viel Spaß bei der Folge. Willkommen zur zweiten Folge Marc und Philipp trinken und vielleicht sprechen wir auch mal wieder über Daten. Mal gucken. Erstmal vielen, vielen Dank. Genau, erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute auch wieder Zeit findest, neben all den Sachen, die wir jetzt doch irgendwie dann Corona, Homeoffice, Kitas zu, wir beide mit zwei Kids jeweils irgendwie zu tun haben. Aber ich freue mich schon sehr.
Peter.
Beim letzten Mal sind ja noch einige Themen hängen geblieben. Ja, wir haben ja sehr breit erstmal gesprochen über was man jetzt tun könnte, tun kann, um besser mit seinem Budget irgendwie im Marketing umzugehen. Und zum Schluss hast du ja nochmal Microsoft Power BI angesprochen, was mich persönlich natürlich sehr gefreut hat, weil wir damit intensivst arbeiten. Nach unserem letzten Mal sind ja dann noch einige Themen hängen geblieben. Wir hätten ja irgendwie 2-3 Stunden füllen können. Und ich habe mir die nochmal vorgenommen und irgendwie in den Hut geworfen und dann mal was gezogen. Und heute würde ich gerne mit dir einfach über das ganze Thema Enablement, dieses Buzzword, Self-Service BI sprechen und dabei dann vielleicht auch so ein bisschen über die schönen Pixel-Schubser-Tools, die wir da draußen haben, wie ein Tableau, wie ein Microsoft Power BI, ein Google Data Studio und was auch uns sonst noch empfällt. Aber wir fangen heute mal mit dem Entspanntesten an, weil wir ja gesagt haben, es geht auch immer wieder um nette Getränke. Genau. Was hast du heute dabei? Womit versüßt du dir unseren Getränkeabend?
Also eigentlich hatte ich gedacht, ich trinke einen grünen Berliner von der Donau, aber der schmeckt so schlimm, dass ich dann zu meinem schönen alten Black Barrel gegangen bin. Beim letzten Mal hatte ich einen Macallan. Mhm. Der ist natürlich sehr, sehr, sehr geil. Aber solche Geschenke kriegt man nicht alle Tage. Da muss ich ein bisschen haushalten.
Da muss man älter werden.
Der Jameson Black Barrel ist schon sehr cool. Also ein hervorragender Whisky.
Klasse.
Ich liebe ja die irischen Whiskys sowieso.
Hast mir schon ein paar vorgeführt, wann immer wir in irgendwelchen schönen Restaurants saßen und dann wir die Weine durch hatten und es zum Dessert kam und dann immer die Frage, und was trinken wir jetzt noch? Whisky!
Eine Redbreast.
Ich finde zu dem Thema keinen unbedingten Zugang. Da bin und bleibe ich dann eher dann noch der Biertyp, wenn es auch hier unten am See jetzt für mich immer mehr Richtung Wein geht. Aber genau, wer weiß. Vielleicht. Vielleicht mit dem Alter kommt dann noch die Geschmacksweisheit bei mir raus.
Wenn du dann endlich 30 bist, ja.
Ja, genau. Also ich bleibe ja jetzt so in diesem Endless Loop einfach von 29 und 354 Tagen und 23 Krass. Stunden, 59 Minuten, ja. Groundhog Day of at Life. Nee, bei mir war es dann irgendwie.
Ja. Dieses Geräusch.
Plopp. Ja, bei mir sind es heute nicht unbedingt Biere aus der Heimat, also aus Berlin. Aus meiner beruflichen Heimat. Ich habe heute eine kleine Sammlung von BrewDog dabei. Weil ich es einfach.
Ein paar IPAs?
Ja. Geliebt habe, oben immer schön im großen BrewDog in der Bar. Auch mit dir. Ja. Wir haben da ja auch ein paar Pizzen mal verteilt und schön.
Boah, tolle Pizza.
Ja, die einfach random da zusammengestellt. Saugeil. Genau.
Ackerstraße ist es, ne?
Ja, ganz genau, in der Ackerstraße in Berlin. Und von da habe ich. Und dann habe ich doch noch aus meiner Sammlung, vielleicht mache ich das dann zum Abschluss, ein Single Malt. Habe ich hier. 12 Years, Dry Aged. Mal gucken, ob das noch eine sinnvolle Kombi wird zum Bier. Je nachdem, wie weit wir kommen. Ich glaube, das Interessanteste ist, wenn wir Ich habe dich ja auch vorgestellt in der letzten Folge jetzt als mit Christian gemeinsam einer der Geschäftsführer für Deutschland im Bereich Data und Analytics. Wenn du mal, weil wir beide arbeiten ja im Agentur- und Digitalbereich, genau im Bereich Daten. Und wenn wir beide vielleicht ein bisschen mal quatschen, auch aus dem Nähkästchen, wie wir bis jetzt eigentlich dieses Thema Datennutzung bei unseren Kunden eigentlich mitbekommen und uns mal anschauen, wo wir glauben, wo man da eigentlich auch was heben kann in der Nutzung. Ja, also erstmal von extern aus Berater und dann so ein bisschen aus der Erfahrungsgeschichte.
Müssen wir es denn unbedingt von extern sehen bei anderen?
Ich glaube, nee, du kannst es auch von intern.
Also, also das, was ich halt wirklich sehr, sehr spannend auch immer wieder finde, ist bei uns selber. Ich meine, wir sind beide sehr, sehr fasziniert, was das Ganze immer Daten angeht. Beraten schon ewig drin, zig Projekte gemacht, sei es jetzt bei der Datenstrategie als auch bei der Implementierung. Hinten dran diesem Thema Enablement, also wie man Leute dazu kommt, das Ganze auch wirklich zu verwenden und in die Aktivierung zu bekommen. Aber was machen wir eigentlich selber? Wie kriegen wir unsere eigenen Kollegen, Chefs, Mitarbeiter dazu, im Bereich Datennutzung wirklich was zu machen? Wie kommen wir selber aus diesem Tagestrott raus? Und das finde ich immer eine ganz witzige Sache. Da können wir uns gerne gleich nochmal unterhalten, weil das ist das, wie sagt man immer, der Schuster selber, die hat die schlimmsten Schuhe.
Ah ja,
das stimmt. Genau das wollte ich bei uns nicht mit reinbringen. Und da ist auch Chris natürlich einer, der immer wieder fragt. Cool, das ist eine Meinung. Ich respektiere deine Meinung, aber leg mal ein bisschen Daten drunter. Und wenn keine Daten drunter sein können, dann lass es mal versuchen, dass wir das Ganze trotzdem irgendwie so logisch wie möglich angehen, so strukturiert wie möglich, damit wir dort A, das Thema Kreativität, aber dann auch B, Realität nicht aus dem Blick erschaffen. Das finde ich immer, also es bringt auch mich selber immer wieder zurück auf dieses Ding. Ja, Meinung ist gut, aber Meinung ist halt nur der Ausgangspunkt. Ja, dieses Ding von was mir immer wieder kommt von Lean Analytics ist, Instinct is Inspiration, Data is Proof. Ja. Und ich glaube, wenn man das versucht, in eine Organisation zu bringen, das ist brutal schwierig. Das musst du immer und immer und immer wieder predigen. Ähnlich wie ein Asana oder ein Trello. Ja. Der Anfang ist super schwierig und dann scheint es ein bisschen zu gehen, auf einmal fällt es wieder weg. Weil Leute, die in den Trott kommen, du musst es einfach knallhart immer wieder drin halten. Und irgendwann bleibt es dann aber auch drin.
Ja, es ist ganz oft dieses Drink Your Own Kool-Aid. Ja, auch wenn
ja, genau.
Du darüber nachdenkst, dass eine B2B-Marketing-Agentur dann doch nicht dezidiert zum Beispiel irgendwie Social Selling betreibt, sondern noch immer outbound oder trala. Das ist immer wieder mega faszinierend. Ja, du nutzt da nicht unbedingt die Produkte, die du aktiv selbst nach außen vertreibst, die du selbst kannst, aber dann irgendwie doch nicht Zeit und die Muße hast, das Ganze zu tun. Ist bei uns teilweise genauso, ja. Also wir haben dann Dashboards, die wir uns dann schnell zusammenkloppen, aber die wir nicht reevaluieren, die dann schwerfällig aufgebaut werden. Ja, genau, und dann also ich schiebe ungelogen, das darf jetzt jeder hören, auch meine Kollegen, ungelogen seit, ich glaube, anderthalb Monaten ein Task in Jira vor mir her, wo es darum geht, die Datenqualität in unserem GA-Konto wieder zu konsolidieren, nach oben zu ziehen. Weil wir haben durch das ganze Thema Cookie-Consent, durch Umbau der Seitenstruktur etc., durch ein paar Subpages, die wir eingezogen haben, wo wir mit dem gleichen Pixel arbeiten, aber natürlich einen Host-Name-Split haben wollen, aber das nie sauber glatt gezogen haben. Ein Tohuwabohu teilweise in unsere Daten. Oh, da wird mir schlecht, wenn ich dran denke.
Schönes Wortspiel. Ja. Tohuwabohu.
Ja, genau. Ja, leider. Lass uns da doch mal ein bisschen eintauchen, wie man erst recht in so einer Digitalagentur, wie wir beiden ja arbeiten, zwar aus unterschiedlichen Perspektiven erwachsen, wir aus einer Entwickleragentur heraus. Ja, wenn ich die Historie von Debt International ja wirklich aus einer Kommunikationsagentur heraus entstanden im Kopf habe, was ja auch die DNA einfach sozusagen mitprägt, die Kultur.
Tam, die haben Websites und Apps gebaut.
Genau so wie wir, dann habe ich das damals falsch gelesen. Vielen Dank.
Ja, ja. Ich habe was gelernt. Digitales Marketing kam als zweites dazu.
Ja, was ja dann normal ist. Das ist ja ganz genau. Ist ja auch bei uns so entstanden. Und genau, wie kann man dieses Thema eigentlich etablieren und dabei dann auch mal schauen, ob wir vielleicht so Kernlearnings rauskristallisieren können für unsere Hörer.
Also wenn du anschaust, wie das bei einer Agentur laufen kann, aber wie das, glaube ich, auch bei jedem anderen Unternehmen laufen muss, dann kommen da verschiedene Komponenten zusammen. Die erste Komponente ist immer, wenn es von ganz oben nicht gelebt wird, also nicht nur gepredigt, sondern wirklich gelebt wird, passiert es meistens nicht. Mhm. Also diese Grassroots-Movements, diese Bottom-up-Sachen, wie es auch immer nennen willst, kann funktionieren, aber das, wenn du nicht schon im Kern super datenorientiert und technologieorientiert bist, wie zum Beispiel ein potenzieller Kunde in Finnland gehabt, den habe ich auch gesagt, ihr braucht uns nicht, weil ganz ehrlich, ihr könnt alle von Hause aus schon SQL, ihr habt alle dieses Ding mit in die quasi Wiege gelegt bekommen, dass ihr datengetrieben arbeitet. Es geht gar nicht anders für euch. Das ist aber nicht der normale, das ist nicht der Standard, das ist nicht, wie es normalerweise läuft, sondern ganz viele Leute sind groß geworden mit, also wenn da halt Excel ist aber ganz schön schwierig, weil es super viel manueller Aufwand ist. Und weil du sehr, sehr viel auch in Anführungsstrichen mitdenken musst und in die Datenvorbereitung, die Datenaufbereitung sehr, sehr viel Zeit reinstecken musst. Was für viele einfach dann nicht möglich ist. Das heißt, dieses Thema C-Level-Support, dass die das leben müssen, also dass wirklich angefangen von einem CFO, die meistens schon sehr, sehr datengetrieben sind, zum CTO, meistens auch getan, aber dann auch zu einem Chief Marketing Officer und dann vor allem natürlich einem Chief Executive Officer, die hingehen und sagen, wenn wir Daten haben, dann ist das so. Ja, so typische Geschichten, die da auch erzählt werden, so diese kleinen Anekdoten, die hin und wieder mal rauskommen, wo dann hörst so, ja, CEO von einem riesen Tech-Konzern saß halt in einem Meeting und hat irgendwas rausgehauen und da meinte halt ein Analyst, der drin saß, hey, Boss, ich habe das gerade mal kurz nachgeschaut, es ist nicht so, wie Sie gesagt haben. Und der Boss dreht sich um, schaut den Analysten an und sagt, danke, genau so muss das funktionieren. Komplett gedreht hat und gesagt, wir haben hier neue Informationen, die hatte ich vorher nicht gehabt, lass uns das mit einbauen. Und das ist das Zeichen dann an den SVP, vom SVP zum VP, vom VP zum Direktor und so weiter, bis ganz nach unten, dass das funktionieren muss. Das ist das Erste, denke ich, dass das halt wirklich Bosse da sind. Das ist auch bei uns. Wenn du überlegst, was sind die erfolgreichsten Projekte, die wir machen in großen Organisationen, sind das die, wo der Chief Sales Officer zum Beispiel bei den Versicherungen sagt, geil, ist uns wichtig, ich bin selber hart datengetrieben, muss sein. Dann ist dieser Trickle-Down-Effekt, den man hoffentlich sehen sollte in der Wirtschaft, was natürlich nicht der Fall ist in vielen Fällen, wo es im Unternehmen halt wirklich funktioniert. Wenn Jeff Bezos was sagt, bam, wird es nach unten gezogen, weil alle halt zu ihm hochgucken. Und so funktioniert das. Das ist eine Notwendigkeit. Also das muss da sein. Das ist noch nicht, dass es dann wirklich passieren wird, aber das ist so mal so eine Basis. Das Zweite ist dann, dass das Ganze nicht nur auf so theoretischer Basis passiert und gleich zu einem 3-Jahres-Riesen-Megaprojekt gemacht wird, sondern dass den Leuten erstmal zeigt, was haben sie eigentlich davon. Ich glaube, das ist der Teil, den viele noch nicht so wirklich hinkriegen und wo man aber auch wirklich dann mal sagen muss, das ist einer der handfesten Vorteile von so einer etwas agileren Herangehensweise, wo du sagen kannst, das ist der Agile ist die Ausrede, dass du das dann machen kannst. Nämlich ganz klein anfangen, ausprobieren und dann Erfolge feiern. Und dass du diese kleinen Erfolge dann wirklich feierst. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Deswegen auch so dieses Thema, mit was fangen wir dann eigentlich an? Und dann kannst du wieder industriespezifisch hingehen und sagen, wo fängst du bei einer Agentur an? Eigentlich mal erstmal in der Kundensegmentierung. Was sind eigentlich die guten Kunden von der Agentur? Was macht die aus? Was sind die Determinanten von einem richtig guten Kunden? Und auch sagt, hey, die Contribution Margin oder so, ist noch nicht mal das, was du unbedingt bei einem guten Kunden dranheften musst, sondern einfach einer, wo du sagst, zum Beispiel, wir haben einen, der ist halt, der hat uns irgendwie gefressen, weil wir auch recht gut und lange recht gute Arbeit gemacht haben, weil er auch ein saucooler Typ ist und nimmt uns halt mit, immer und immer wieder zu seinen neuen Arbeitsplätzen. Und das ist einfach grandios. Es macht so einen Spaß, mit dem zu arbeiten, weil der ist pragmatisch, der ist witzig und der zieht die Dinge halt knallhart durch. Er ist super pragmatischer Typ und er sagt halt so, bam, das machen wir jetzt so, wir zeigen, dass es funktioniert und dann räumen wir es aus. Dann weißt du, okay, das ist ein geiler Kunde für dich. Beziehungsweise auch dann entsprechend eine ganz coole Person. Das im Agenturumfeld. Was kannst du bei den Versicherungen machen? Multitouch Attribution. Eines der ersten Dinge, in dem Fall
das Riesenthema.
Ja, aber erstmal so zu gucken, ja, was ist eigentlich vorne? Eine 2-Tage-Analyse zu machen und zu schauen, welches Modell konnte funktionieren. Das geht ja mittlerweile relativ schnell. Und im Retail dann zu sagen, also im E-Retail, Basket Freeze, kleine Kundensegmentierung auch da wieder zu hinzukriegen. Und nicht mal das Thema Customer Lifetime Value, sondern einfach nur vielleicht so Produktdatenqualität mal anzugehen. Und zu sagen, was macht sich da in der Sichtbarkeit zum Beispiel beim SEO dann oder in der Performance von Google Shopping Campaigns. Mhm. Das sind halt so Dinge, wo du einfach sagst so, boah, da sind so viel Power dann drin. Einfach nur in diesem kleinen oder vielleicht auch teilweise sehr, sehr, sehr großen Anstieg von einer gewissen KPI oder einer Metrik, wo du sagen kannst, das bringen Daten. Mhm. Dann kommst du halt auch hin und erreichst die letzte Person und dann auch mit diesem Ding, was immer wieder unterschätzt wird, was wir beide dauernd diskutieren, ist Reporting Automation. Mhm. Die meisten Leute hassen Reporting. Wenn du das vereinfachen kannst und Leuten sagen kannst, du sparst 8 Stunden die Woche, weil du machst 10 Stunden Reporting die Woche und dann sagen sie, das kannst du endlich mit was anderem verbringen. Die meisten sagen so, wie cool ist das? Das macht ihr. Das ist also das, von dem ich gehört habe. Das ist nicht nur dieses AI-Dings da, sondern das ist wirklich so ganz einfache Dinge. Dann finde ich, ist das cool. Und dann, also der erste Teil ist C-Level, der zweite Teil ist klein anfangen und was machen wir, was Effekte erzielt, wo du dann auch Ausstrahlungswirkung hast, wo du Leuchten bauen kannst. Und das dritte für mich ist was komplett Simples, wo ich auch immer wieder ausgelacht werde, wenn ich erzähle, dass das gut funktioniert. Wir nennen es einfach nur Data Meetings. Mhm. Du hingehst und mal wirklich 1, 2, 3 der wichtigsten Meetings der Woche mal anfängst, 5 bis 10 Minuten alle auf den gleichen Stand zu bringen über Daten. Ja. Das ist der Status quo. So sieht's aus. Prediction sagt, wir werden das Quartal 11% unter Target verlassen. Uiuiuiui. Da müssen wir was tun. Was können wir machen? Welche Kundensegmente funktionieren gerade gut? Wo bringen wir gerade Wachstum rein? Wo nicht? Wo hapert's? Und dann wirklich da den Status quo, die wirklich die Daten auch wirklich zu verwenden, diese Informationen allen Leuten zu geben und daraus dann Erkenntnisse abzuleiten. Das ist das, wo ich sage so, das hat schon der ein oder anderen Unternehmung, die ich, ist ja nicht unsere Erfindung, das gibt's ja schon ewig, hat der ein oder andere immer richtig geholfen, dieses Thema Enablement auf eine neue Stufe zu bringen, weil es den Leuten zeigt, wie wichtig es ist, mit Daten zu arbeiten, wie viel Spaß es sein kann, wie toll man dann auch mal als, und das ist jetzt ein ganz cooler Effekt, wie toll es ist dann auch mal, ähnlich wie diesem CEO-Meeting, was ich vorhin angesprochen habe, wo der kleine Lust dann einfach gesagt hat, hey, dass du auch mit einem Jahr Berufserfahrung mit den nötigen Daten dem CEO einen Mehrwert liefern kannst und dem seine Meinung ändern kannst. Dieses Hippo, ne, Highest Paid Person's Opinion, dass das ausgeschaltet ist. Und das finde ich extrem cool. Und wenn das in die Unternehmensmentalität, in diese Kultur reingeht, dauert lange, aber wenn das passiert, das ist toll. Und Data Meetings ist eigentlich immer das, also wenn es nur eine einzige Sache gibt, die du machst, dann mach Data Meetings. Das kann auch einfach nur, zeig ein Google Sheet, ein Excel, ein schnell aufgesetztes, also gute Datenquelle, ganz wichtig, aber mal ein schnelles Power BI gemacht. Klasse. Die Fortsetzung des Ganzen ist dann, dass du sagst, okay, wir machen innerhalb von richtig wichtigen Meetings, einer Forschungsmeetung oder so, ist immer ein Analyst da. Warum? Damit du auch dort Sachen aufbauen kannst, wie oft ist es schon vorgekommen, man saß in der größeren Runde da und hat sich gedacht, hey, ja, wir müssen diese Entscheidung treffen, aber wir sind abhängig von irgendeiner Information. Wir sind abhängig von irgendjemand anderem vielleicht. Und dann sagst du, ja, wir müssen diese Entscheidung vertagen. Es ist halt nichts Schlimmeres. Und dann zu sagen, nächste Stufe für ein Data-Meeting ist dann, dass du einen Analyst dabei hast, dass diese Person dir im Meeting selber noch mit so einer Self-Service-Analytics-Plattform oder natürlich mit Zugang zum DWH oder im Datalake, was auch immer, gute SQL, gute Python-Kenntnisse, die diese Erkenntnis, diese Informationen und dann diese Erkenntnis rausziehen kann und direkt sagen kann, hey, so und so ist es. Und dann kannst du die Entscheidung treffen. Und hast du natürlich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil dadurch, weil du schneller bist.
Ja.
Auch dann in der Entscheidungsfindung. Und das wiederum ist, wenn das dann in den Köpfen drin ist, dass du auf einmal schneller bist, triffst bessere Entscheidungen und jeder ist in der Lage, da mitzumachen. Jeder kann seinen Teil da machen. Und wenn das auch dann akzeptiert ist, ja, wie cool ist das? Also das ist dann, dann ist wirklich, wirklich viel Musik da. Und dann hast du auch viel, glaube ich, also persönlich, du wirst als Manager besser, du wirst als Unternehmer besser und hast dadurch viel mehr positive Ausstrahlungskraft auf Talente da draußen, weil die natürlich sagen, hey, coole Technologie, mit der würde ich gerne arbeiten. Und Unternehmenskultur, die sehr auf Offenheit, auf Daten, auf Fakten basiert.
Ja, also ich glaube, dass die Hauptherausforderung, ich bin überall bei dir vollkommen d'accord, aber ich glaube, dass die Hauptherausforderung, für die man noch immer steht, ist das Herausarbeiten des jeweiligen Mehrwertes und der Handlungsempfehlung für den Mitarbeiter. Weil das Hauptproblem ist, ja, okay, der kann sich die Zahlen, die Graphen, die Metriken, die KPIs, North Star Metric oder wie auch immer wir das Ding dann da nennen, irgendwie anschauen oder the one metric that matters. Aber das, was am Ende des Tages ganz oft dann die größte Herausforderung ist, ist diese Interpretation. Das heißt, die Parameter, zwischen denen sozusagen überhaupt diese Zahl schwanken darf, und dann, was ist, wenn das Ding einmal über die obere Grenze oder die untere Grenze irgendwie durchrauscht? Zum einen, dann dürfst du fragen, was muss ich dann tun oder was sollte ich dann tun? Und das andere ist auch so, wie kriege ich eine Organisation dazu, dann nicht nur irgendwie zu sagen, und das auch in einem Data-Meeting, ja, sich einfach die Zahlen anzuschauen, sich das anzuhören, brav abzunicken, sondern auch diesen ganzen Interpretationsfunnel, den halt dann, ja, weil vorne hast du dann einen Analyst oder einen jeweiligen Mitarbeiter, der es halt einfach nur, frech gesagt, vorkaut. Die erste Sache, die ich da immer mitgenommen habe, ist witzigerweise etwas aus meiner Uni, Professor Stefan Jansen, ganz vielen herzlichen Dank dafür, ist vorher lesen anstatt vorlesen. Ja, das heißt, du gibst den Leuten, bevor du dich mit ihnen zusammensetzt, überhaupt mal diese Unterlagen und sagst, okay, bevor wir uns zusammensetzen, arbeitet ihr das durch und lest euch das durch. Dass wir, das
ist immer so ein Prinzip, haben, ne?
Ja, aber es ist elementar. Es ist elementar, weil sonst hast du einfach nur einen vorne stehen, der die Zahlen runterrattert. Vorhin, als du das erzählt hast, ich mache das zurzeit gerade auch bei einem Meeting und muss mich jetzt echt wieder in die Kandare nehmen, die Teilnehmer dazu bringen, dass sie das vorher einmal durchgehen, dass die Sachen sauber aufgereiht sind, sie direkten Zugriff drauf haben und wir dann in die Diskussion reinspringen, anstatt dass ich halt wirklich einfach nur dann die ganze Sache halt abreiße, meine Interpretation gebe und damit sozusagen die Zeit weg ist. Weil der Mehrwert entsteht ja durch die Diskussion, ja, und entsteht durch die dabei dann erwachsene Interpretation der Zahlenhoheit und nicht dadurch, dass halt einer vorne steht, irgendwas abreißt, weil dann bist du theoretisch nicht unbedingt bei einem Hippo-Effekt, aber sozusagen bei One Person Single Opinion. Kriegen wir jetzt kein geiles Akronym raus, aber es ist halt dann wirklich nur der Effekt, dass halt einer da steht. Und dann ist es egal, welches Tool du nutzt oder was AI-mäßig dahinter steckt oder wie gut deine Daten im Hintergrund irgendwie modelliert, konsolidiert oder aggregiert sind.
Du hast kombiniert vergessen.
Ich habe habe ich kombiniert mit Christian. Es tut mir leid. Kombiniert vergessen.
Sorry, das ist Running Gag.
Ja.
Wir werden das mal irgendwann noch lüften, ne?
Ja, aber dann laden wir ihn ein.
Definitiv.
Ja.
Und kombinieren.
Deswegen, ich glaube, lass uns da mal noch mal ein bisschen eintauchen, genau in dieses Feld von, wie kriege ich dieses Thema Data Literacy? Ja, ganz oft reden wir ja um Self-Service BI und die Leute können sich dann selbst die Daten ziehen und sie können selbst ihre Graphen bauen und sie können. Und das allererste, was ich da immer sage, ist, sorry, aber das bringt nichts. Weil die Leute können die Daten noch nicht mal interpretieren dann. Und das ist nicht, weil sie dumm sind, sondern weil ich dann auf einmal auf einem Misthaufen lande von, ich habe auf einmal 6 Sales-KPIs, die alle heißen Sales. Und bei dem einen sind irgendwie Sales-Preise drin, sind netto, beim anderen sind es brutto, bei einem sind Gutscheine abgezogen und beim anderen ist noch irgendwas anderes nicht gemacht. Und dann landet man natürlich automatisch beim Thema Dokumentation. Ja, und dann wird gesagt, du musst alles dokumentieren. Das predigt eher genauso wie ich und wie wir, entschuldige. Und aber
ja, das hat einen anderen Grund, glaube ich, warum wir Dokumentation predigen. Es ist nicht dieses, dass es dann hilft, dem Einzelnutzer das Ganze zu verstehen, sondern eigentlich eher die, was ist da eigentlich passiert, wie funktioniert das Data Model etc., dass man zurückgehen kann. Deswegen, aber ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wie kriegt man dieses Thema Data Literacy, also dieses Verständnis, diese Fähigkeit, das Thema Business mit dem Thema Daten zu verbinden, aus den Daten herauszulesen, eine Information, aus dieser Information eine Erkenntnis zu ziehen und dann der Erkenntnis Handlung. Eine Aktion abzuleiten. Ja. Genau. Und aus dieser Aktion sollen natürlich dann auch Resultate folgen.
wie ich auch interpretiere und wiederum analysiere und schaue, habe ich das Richtige geschlossen und daraus schlauer werde. Weil darum geht es ja am Ende.
Abgerippt natürlich von der Carly, ne? Dieser Spruch.
Ah ja.
Aus Daten müssen Informationen, ja. Aber hast du komplett recht. Und wie funktioniert das? Und das ist, also da eine Generalisierung, eine Pauschalisierung zu schaffen, ist ganz schön schwierig. Also was natürlich immer ganz gut funktioniert, ist so dieses Prinzip von mach's erstmal einfach. Mach's recht simpel in der Interpretationsfreiheit. Also erstmal natürlich klare Definition. Was du gerade gemeint hast, so dieses Thema mit, was ist ein Umsatz überhaupt? Ja, doch klar. Nein, ist überhaupt nicht klar.
Voll.
Enthält die Zahl Mehrwertsteuer? Ja, ist doch egal. Nee, sind in Deutschland sind es 19% Unterschied, in einigen Ländern sind es 25% Unterschied in den Nordics. Also schon ein bisschen Abweichung.
Ja, da guckt ihr die und so weiter. Also erstmal zu sagen, guck dir allein an, was ja Rocket-Veröffentlichung über was
Hello Fresh.
Genau, es war Hello Fresh. Ich wollte gerade sagen Westwing, aber es war Hello Fresh.
Die Marketingkosten
waren die. Fuck!
Im EBITDA.
Ja, fuck!
Wie war das? Was EBITDA? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber so, ja, nee, aber das könnten wir da und rausnehmen. Mhm, ist klar. Sagt sich Procter & Gamble auch immer. Dann wird das Jahresergebnis irgendwie für 8 Milliarden besser.
Ja, nee, mehr. Genau. Macht jetzt Amazon ja eh gerade, ja, weil sie geben ja einfach bei Google gerade nichts aus, also passt.
Ja, dafür geben sie recht viel aus für Sicherheitsmaßnahmen. Egal, anderes Thema.
Genau.
Also Thema Einfachheit. Hm. Und das Thema Transparenz. Was ist dieses Ding mit Metrik? Was ist dieses Ding mit KPI? Was heißt denn das eigentlich alles? Und dann mal so eine Basis zu legen. Das nächste ist, auch da wieder, klingt es komplett absurd, aber die Leute mal ihre Dashboard selber bauen zu lassen auf einer recht einfachen Methodologie, die heißt, nicht Charts aussuchen, sondern du legst dir hin so ein ganz simples Layout von einem Dashboard, drei Dinger oben, dann kommen unten nochmal zwei nebeneinander und dann kommt unten erstmal gar nichts. Du sagst, hey, du hast jetzt 5 Felder, ich hätte es gerne, dass du in die obersten 3 deine 3 wichtigsten Fragen reinschreibst, die du hast ans Business. Also meistens ist dann natürlich die typische Frage, wie geht's dem Business gerade? Wie ging's dem Business? Und wie wird's dem Business gehen? Und dann noch so ein paar andere Sachen. Also die wichtigsten, die größten 3 KPIs. Und dann so ein kleiner Deep Dive in diese Dinge, die weitere tiefergehende Fragen beantworten, die dir helfen zu sagen, zum Beispiel mal, sind wir auf dem richtigen Weg in diesem Monat? Und wenn nein, eventuell dann diese Information rausziehen zu können, warum nicht? Mhm. Deskriptive Analytik, Diagnostik oder diagnostische Analytik. Und das ist so der erste, glaube ich, einfache Schritt, mal zu sagen, du lässt dein Dashboard nicht von irgendeinem Techie bauen, sondern machst das gefälligst selber. Mhm. Du machst es einfach und dann hast du nämlich, wenn du die großen Fragen hast, kannst auch dann direkt die Aktion davon ableiten. Das ist so einmal das Erste, wo man sagen kann, warum nicht? Ja, ist das erste Ding.
Da steige ich mal ein, weil genau dieser Punkt, die große Frage dann zu beantworten, da brechen die meisten zusammen, weil dann kommt, ja, aber da muss ich ja das wissen, dann muss ich das wissen, dann muss ich das wissen, und dann will ich ja noch das und dann will ich darauf und trala. Und dann landest du so in diesem Spielfeld von, und du hast es gerade auf 5, ja, ich sag so immer 7 ± 2. Ja, weil menschlicher Konsens kann sich nur bis zu 7 Datenpunkte merken, dementsprechend nur 7 Datenpunkte interpretieren auf einem Dashboard. Was ich da gemerkt habe in dem Sektor dieses Fragenfinden ist, ich baue mir einen sogenannten Treiberbaum. Das heißt, ich fange an, ganz links oder ganz rechts, je nachdem, in welche Richtung man gerade schaut, Gewinn. Wie setze ich meinen Gewinn zusammen? Ja, woraus setzen sich meine Produktkosten zusammen? Woraus setzt sich sozusagen so? Und dann sage ich, okay, innerhalb meines Departments ist jetzt zum Beispiel irgendwie das gerade wichtig. Wir wollen strategisches Ziel. Wir möchten jetzt gerade mehr Umsatz über die nächsten 6 Monate erwachsen lassen aus Bestandskundengeschäft. Ja, und dann gucke ich mir an, okay, was sind gerade die wichtigsten Treiber, die unser Bestandskundengeschäft irgendwie anregen? Das ist natürlich, wie oft gehe ich mit meinem Bestandskunden irgendwie in den Kontakt? Also könnte ja eine Metrik sein, Recall oder Reconnect Bestandskunden pro Monat. I don't know what.
NPS.
Net Promoter Score immer, ja, weil auch da kann man sich so ein bisschen, das ist auch wieder ein Thema für wann anders. Aber ich glaube, man muss Leuten ein Tool an die Hand geben, wie sie diese großen Fragen, wie geht's meinem Unternehmen? Wie hat sich mein Umsatz entwickelt? Ja, und dann landest du aber in diesem Falle dann bei einer meistens Short-Term-View-Analyse. Ja, du landest sehr.
Was auch okay ist.
Weiß ich nicht. Ja, also klar, jetzt gerade in so einer Phase wie Corona. Ja, aber die meisten bleiben wie auf einer schlechten Droge auf diesem ersten Schritt hängen. Weil es dann halt nicht Deppen gibt, die halt dann nochmal einen Schritt weitergehen und sagen, ja, und da geht's, weil so ein Visualisierungsding ist meistens, oh, es geht nach oben rechts, mega geil, cool, weiter so. Ja, das ist das Problem ja an unseren ganzen schönen Visualisierungstools. Sie regen dich halt an, dass du Sachen baust, die halt irgendwie deine nicht unbedingt intrinsische Motivation, sondern mehr so deinen Hippocampus irgendwie Endorphinausstoß halt auslösen und sagen, boah, die Zahl ist jetzt aber grün und ich bin jetzt voll glücklich, ja, anstatt zu fragen, warum ist die eigentlich grün?
Der hedonistische Nutzen, wenn man ein Dashboard verwendet.
Ja, voll! Ja, bei jedem meiner
Ich habe da andere Erfahrungen gemacht.
Okay.
Ich habe da einfach komplett andere Erfahrungen gemacht. Das Ding ist, wenn meine Erfahrung ist, und das hat sich echt durchgezogen, lange und bei den allermeisten, dass wenn du den Leuten sowas gibst und auch ihnen diesen initialen Schub mitgibst von stell dir Fragen, wie geht's deinem Business, wo geht's hin, etc., so ganz einfache Dinge, dass die dann ganz von alleine kommen und mehr wissen wollen. Und genau das machen, was du vorhin gemeint hast, nämlich, ja, das ist dann abhängig davon. Das wäre auch noch ganz cool zu wissen. Ja. Und wo ist der große Hebel eigentlich bei mir im Geschäft? Ich habe es dann mal überlegt und das hätte eigentlich nicht nur das sein können, sondern auch das. Mhm. Dass die Leute halt selber mitdenken und dass dann sagen, hey, guck mal, wir haben da schon mal ein bisschen vorgearbeitet, das ist auch schon im Datenmodell drin. Vielleicht können wir da einfach mal ein bisschen reinarbeiten. Vielleicht können wir da mal so ein bisschen kleiner Exkurs hier ein Tool, was wir recht auf Lust, ein Looker, dass wir mit LookML ein bisschen was machen.
Ja.
Also einfach gucken, wie wir das selber mal zusammenstellen und dann den Effekt zeigen. Und dann hast du so einen stetigen Anstieg und dann wollen die Leute, und das meine ich auch gerade von dieser hedonistische Teil des Ganzen, dass es nicht dann nur oft geht, es geht nach rechts oben, sondern es entwickelt sich weiter. Du wirst dann besser und besser in dem, was du machst. Du wirst dann datengetriebener auf der einen Seite, dadurch aber auch wesentlich strategischer und kreativer und denkst halt nicht nur an die kurze Frist, sondern durch die Erkenntnisse, die du sammelst, verstehst du das Business besser, verstehst deine Kunden besser, verstehst deine Nutzer besser, verstehst vielleicht auch dann auf der anderen Seite deine Lieferanten besser, um dadurch das Geschäft weiterzubringen. Mhm. Und dieses bessere Verständnis führt dann zu besseren und besseren Fragen. Bessere und bessere Fragen führen dazu, dass du bessere Entscheidungen treffen kannst. Und das, denke ich, ist halt so ganz oft, ich hätte auch nicht gedacht, dass das so ist. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Neugierde, dieser Trieb von Weiterentwicklung bei den Leuten so intrinsisch dann noch drin ist. Aber je länger wir das machen, desto mehr sehe ich das ganz oft. Und das ist natürlich schön, weil dann hast du so einen quasi Autodidakten. Mhm. Quasi. Du musst die nur ganz leicht anschieben und sie unterstützen mit ein paar von den technischen Sachen. Und ich denke nach wie vor nicht, dass jeder SQL können muss oder Python.
Voll nicht.
Ich denke, wenn du denen die richtigen Tools an die Hand gibst und ihnen vielleicht mal hin und wieder mal zeigst, wie man ein paar von diesen, vielleicht auch mal eine Calculated Matchup oder so mal selber machen kann, ziemlich cool. Das ist halt so dieses Erstaunliche, was ich bisher gesehen habe und wo ich auch denke, dass es ziemlich interessant ist, das zu beobachten und ziemlich interessant ist, das anzuschieben. Und wenn du das hinbekommst, auch als, sag mal, Analyst, dass du das unterstützt, dass du den Analysten dann auch als so ein bisschen Train the Trainer, als Champion siehst, als Multiplikator und diese Person dann unterstützt, dass sie nicht nur analytisch toll ist, sondern auch noch diese methodologische super gut weitergeben kann, diese kleinen Tricks und Tipps weitergeben kannst, wie der Analyst sich nicht nur skalieren kann oder multiplizieren kann über die tollen Analysen, die sie oder er dann macht, sondern vor allem auch dieses Befähigen der anderen Personen zu unterstützen und zu sagen, meine Metrik, meine KPI, die ich habe als Analyst, ist, wie viele Tickets ich pro Tag bekomme. Nicht, wie viel ich abarbeite, sondern wie viel ich bekomme. Je weniger ich bekomme, desto eher habe ich meinen Job gemacht, weil ich dann nämlich die Sachen abgeben kann, dass die Leute selber machen. Was bedeutet das? Die Leute sind viel schneller, suchen sich ihre Sachen besser zusammen und die haben ja das Businesswissen meistens. So ein Analyst hat ja ganz selten nur genau das gleiche tiefe Businesswissen wie jetzt ein Einkäufer oder dann entsprechend irgendwie ein Affiliate-Marketer. Ja, du bist als Analyst für das gesamte Online-Marketing zuständig. Du musst eigentlich genauso viel wissen wie der Hardcore-Affiliate-Manager, der es schon seit 12 Jahren macht, der ultra gut ist in dem, was er macht oder sie macht. Und wenn dieser Affiliate-Manager dann selber Daten kriegt, an das Ganze rangehen kann und selber sich Analysen erstellen kann, vielleicht dann sogar selber mal eine gewisse Automation reinbringt und sagt, ganz ehrlich, was du vorhin angesprochen hast, dieses ganze Thema Korridoranalyse zum Beispiel. Mhm. Ich habe einen gewissen Korridor in meinem Affiliate. Wenn da eine Zahl oben rausgeht oder unten rausgeht, bekomme ich sofort einen Alert, weil es einen großen Effekt hat auf meine Performance. Und das mal selber bauen kann, selber machen kann, vielleicht auch das Skript source-mäßig rauszieht und dann entsprechend einbaut, dann ist das doch genial. Dann brauchst du den Analysten für teilweise die Analysten doch schon sehr trivialen Dinge nicht mehr. Natürlich für einen Normalnutzer ist das nicht mehr trivial, aber dann kann der Analyst sich stürzen auf die richtig harten Sachen, auf das Thema Advanced Analytics, Data Science, Automation von irgendwelchen Analysen, Verbesserung des Datenmodells und so weiter. Und das ist halt das, wo es dann richtig, glaube ich, anfängt Spaß zu machen, wo du dann auch die Gesamtorganisation weiterbringst und diesen skalierenden Faktor von Daten wirklich mal aufnimmst. Mhm. Dahin zu kommen ist nicht einfach. Ich denke, dieses allererste einfache Ding, so ein Dashboard mal selber zu bauen über diese Fragestellung, wie geht's mein Business, und diese Fragen auszuformulieren und da so einen kleinen Workshop draus zu machen. Also fand ich ganz erstaunlich, dass das wunderbar funktioniert, dass die Leute da selber auf den Trichter kommen, so cool, ich hätte da noch die und die Frage, könnten wir noch die und die Metrik da einbauen, und ich habe da noch einen begleitenden Faktor, den würde ich da noch gerne mit aufnehmen, geht das? Das ist so witzig, wie die Leute, auf einmal fängt es an zu rattern. Mhm. Auch bei Nicht-Mathematikern, Nicht-Informatikern.
Ja, vollkommen. Es ist ja auch, wie gesagt, genau dieser Hebelpunkt zu finden, wo du dann merkst, damit habe ich die Begeisterung irgendwie losgetreten. Und deswegen, ich finde es mega richtig, wie du sagtest, sobald der Inhouse-Analyst dann eigentlich sich selbst misst und sagt, okay, ich bekomme nicht mehr die Standardanfragen, sondern wenn, dann bekomme ich jetzt wirklich die dezidierten, kannst du mir bitte noch die und die Datenquelle mit integrieren und die Definition. Und zeitgleich ist natürlich dann eher auch als Buzzword Evangelist halt unterwegs, um dann auch dafür zu sorgen, dass das Marketing-Team, das Sales-Team auch brav mit den gleichen Definitionen durch die Gegend rennen, damit nicht irgendwann das Startup-Team oder sonst wer vor dem Banker oder vor dem Investor sitzt und gefragt wird, hey, wie hoch ist eigentlich euer CLV? Und der CEO sagt halt, weiß ich nicht, 167 Euro, und das Marketing-Team sagt halt 210 und Sales sagt halt 1,2000, und dann sitzt du also so, okay, fuck, wir haben ein Problem. Weil das passiert halt dann leider Gottes. Ja, und gar nicht negativ gemeint, sondern das ist ja gut, das ist ja der Explorationstrieb, der dann einsetzt. Wenn man das dann wiederum, und das macht, deswegen fand ich es so cool, dass ihr halt auch bei sehr vielen eurer Kunden auf Looker halt baut, diese Integration von Daten, und dann kann ich damit aber dezidiert wiederum das Ganze zurück in die jeweiligen Tools halt spielen. Ja, also das heißt, ich kann halt Daten, die ich in Looker analysiert habe und interpretiert habe, auch wiederum damit direkt innerhalb des Tools zur Steuerung dann, sagen wir mal, wiederum von meinem Marketing oder von meinen Sales-Aktivitäten nehmen. Ja, weil dadurch, und das ist, glaube ich, auch etwas im Enablement, die Daten und die Auswertung müssen halt da sein, wo ich sie brauche. Ja, und das heißt halt, wenn ich 6 Tools habe, irgendwie 2 zum Visualisieren und dann irgendwie nochmal 3 weitere Tools, um irgendwie Daten zusammenzukriegen, tralala, und dann noch ein 4. und ein 5., wo ich die Daten irgendwie reindrücken muss, damit ich da wieder irgendwie meine Marketingkampagnen besser steuern kann, dann habe ich auch keinen Bock drauf, die Sachen zu nutzen.
Ja, ich weil dann, von Looker Actions, ne?
Ganz genau, weil dann gucke ich nicht in diese vermaledeiten Zahlen rein, ja, sondern nutze ich halt nur die Zahlen, die in meinem jeweiligen Tool drin sind. Und das ist ja nicht schlimm, ja. Also auch als ich Facebook-Kampagnen und Search-Kampagnen administriert habe, hätte ich jederzeit in Google Ads reinschauen können. Aber bis ich die Analysen hatte und die Daten kombiniert habe und dann das Ganze wiederum übertragen habe, jeder Mensch ist am Ende des Tages doch noch immer ganz große Quotation Marks, die ich hier gerade in die Luft mache, faul. Ja, wir wollen halt Schmerzen, das sind ja das Schmerzen. Ist gut so. Ja, und deswegen versuche ich bei ganz vielen Projekten, also wir setzen ja auch viele Sachen dann für Salesforce, um mich dann immer wieder hinzusetzen, zu überlegen, okay, wie kriege ich jetzt das Dashboard, das wir da und da gebaut haben, dezidiert dann dahin, wo sie es gerade brauchen. Und das heißt, wenn sich immer wieder da reinkriegen. Ja, ganz oft hast du halt dann die Inhouse-Analysten und gar nicht negativ gegen die, machen einen mega geilen Job, bauen halt ihre geilen Reporting-Landschaften, aber das ist halt eine losgelöste Blase neben diesem und damit könnten die Leute es nutzen. Das heißt, du hast ihnen sozusagen schon den Weg gebaut, aber sie werden diesem Pfad nicht folgen, weil sie sind wo komplett anderes unterwegs.
Ja, aber deswegen ist halt gerade dieser Trend oder dieser Weg, den viele jetzt einschlagen, Richtung die Kombination aus Analytics CDP und Engagement CDP so wichtig. Dass du sagen kannst, wir bauen etwas, wo die ganzen Daten reinfließen, wo wir dann eine bessere Entscheidung treffen können.
Ich springe da einmal kurz rein. CDP bedeutet Customer Data Platform. Nur für unsere Hörer, die es nicht wissen. Pardon.
Oder die Christlich-Demokratische Partei.
Ja.
Habt ihr nicht in Österreich sowas? Nein,
sicher. Ich habe meinen deutschen Pass. Ich darf über beide Grenzen hinweg, je nachdem, wie ich gerade hin bin.
Momentan nicht, aber bald wieder.
Doch, nein, voll. Ich war gerade erst in Freiburg.
Echt? Mhm. Das haben wir nicht Social Distancing. Custom Data Platform. Diese Verbindung von besseren Entscheidungen, Automation, Aktivierung. Dass du das eigentlich in einer Plattform hast. Weil dieses Thema Last Mile Analytics natürlich immer nicht ganz einfach ist. Dass du wieder mit zig Plattformen arbeiten musst, was immer wieder zurückspielen musst. Und dann deswegen auch keine richtige Orchestrierung bekommst über die Kanäle hinweg zum Beispiel. Und dann hast du sagen, da hilft natürlich dann eine Customer Data Plattform, die verschiedenen Daten erstmal zusammenführt. Dieses Thema integrieren, sie dann auf eine gemeinsame Basis bringt und dann sagt, hey, guck mal, jetzt müssten wir eigentlich hingehen und mal sowas machen, wie zum Beispiel Audiences bilden, Segmentierung etc., Aktionen ableiten, Trigger ableiten. Wenn jemand im Warenkorb ist, dann weggeht und der ist eingeloggt, kriegt halt direkt real-time eine E-Mail mit, hey, Depp, bist weggegangen, warum? Komm sofort wieder. Wir haben dir deinen Warenkorb gespeichert. Bam. Simple Sachen, musst du gucken, ob es funktioniert oder nicht. Komm auf die Zielgruppe oder fahren. Das sind erstmal so Dinge, die du machen kannst. Wenn das alles in einer Plattform passiert, in einem User-Interface, wo du das entsprechend einstellen kannst, wo es dir egal ist, wo die Daten herkommen. Ein Teil der Daten kommen aus Analytics, ein Teil der Daten kommen vom Backend, ein Teil der Daten kommen eben aus dem CRM. Ein Teil der Daten kommen aus Google Ads oder so. Aber das ist dann egal, weil du schaust den Nutzer an. Du schaust den Kunden an. Und dann wird's, glaube ich, richtig interessant, dass du nochmal mehr Enablement, aber das ist halt so schwierig aufzusetzen. Und das sieht man daran, wie die verschiedenen CDPs, die da draußen gibt, wie die, also richtig gute Arbeit machen, aber sowas von große Herausforderungen haben, wie dieser Komplexität mit der Landschaft an verschiedenen Anbietern, einer komplett fehlenden Standardisierung von gewissen, erst angefangen von Metriken über APIs bis hin dann zu Datenmodellen. Also da ist halt so viel Dynamik drin und so viel Komplexität, dass es, glaube ich, extrem schwierig ist, ein sauberer CDP-Anbieter zu sein. Aber wenn du das einmal hinkriegst und sagst, okay, du hast eine Plattform dafür, die dann die es dir zulässt, sowohl die Analyse auszuführen und wie in Power BI, mein Lieblingsfeature immer noch, dieses mit jetzt analysieren und zu schauen, dass du halt guckst, was ist der Grund dafür? Und sie sagen, hey, guck mal, das ist der Grund dafür, nämlich, dass die Google Ads Kampagne halt richtig, richtig, richtig rockt, pack da mal mehr Budget drauf. Mhm. Bam, fertig. Und das ist, dass du dann gar nicht erst in Google Ads hin musst und suchen musst, sondern sparst dir Zeit, bist effizienter, bist produktiver und kannst dadurch einfach mehr erreichen als Person selber. Und Produktivität ist natürlich einer der größten Faktoren für den Erfolg einer Company als Basis. Weil du natürlich pro Mitarbeiter wesentlich mehr erreichen kannst.
Ja.
Und das sind dann so Dinge, was wo dann von gerade diesen initialen mal, lass uns mal ein kleines Dashboard bauen, hin zu diesem ultrakomplexen Customer Data Plattform Gedanken kommst, wo es um nicht nur um das Sammeln, Integrieren und Modellieren von Daten geht, sondern dann natürlich auch um die Visualisierung und dieses Rückspielen in die Tools, dieses Aktivieren der Daten, was so unglaublich schwierig ist. Also Respekt. Echt Respekt. Wie man das standardisieren kann.
Nee, voll. Ja, besonders dann durch dieses Standardisieren kriegst du, glaube ich, auch dann wirklich den Motivationsfaktor halt auch einmal, dann die Leute halt mitbekommen, dass das, was sie aus den Daten heraus interpretieren, wiederum ja auch Effekte hat, und sie diese Effekte auch wiederum in den Daten halt sehen. Ja, also wirklich dieser Loop, ja, das Schwungrad, das sich dadurch dann ergibt. Weil es ist ja genau unser Problem. Ja? Also wir als Berater stehen dann da halt schön mit unseren PowerPoint-Präsentationen oder mit unseren Charts, die wir gerne am Whiteboards malen oder irgendwo anders hin und brabbeln denen halt was von der heilen Welt vor. Aber am Ende des Tages kommt halt dann immer die Frage, ja, aber Philipp, wie soll ich das denn während meiner normalen Arbeitszeit noch irgendwie tun? Ja, und dann stellst du dich halt hin und sagst, ja, hey, du investierst klassisch, wenn du irgendwie deine Kampagnen interpretierst und sagen wir mal, ihr agiert in 6 Ländern oder 8 Ländern. Jeder Report, auch schon in Excel, kostet sich eine Dreiviertelstunde in der Woche. Das sind 6 Stunden in der Woche. Das heißt, es ist fast ein Viertel deiner Arbeitszeit, je nachdem, in welche Richtung man geht. Datentyp, der gerade nicht spontan dann rechnen kann. Top. Mega.
Auch gar gedacht. Das ist nicht normal für dich, aber gar nicht.
Und wenn man es ihm damit dann halt nicht nur vormachen kann, sondern es selbst mitbekommt, ja, also wirklich diesen Last-Mile-Ansatz auch fühlt, ja, zum einen, wie es ihn produktiver macht, aber nicht nur im Faktor von Quantität, sondern am Ende des Tages eigentlich im Faktor Qualität. Ich glaube, damit gewinnst du dann und dann ist sozusagen, und daraus kommt natürlich dann diese Grassroot-Bewegung. Da wollte ich initial vorhin einsteigen, ist dieses, ja, natürlich brauchst du das C-Level und das Management und die VPs und Trader, die das irgendwie alle vortanzen. Aber am Ende des Tages sind die der eigentlichen Unternehmung den meisten Mehrwert dadurch bringen, und jetzt bitte entschuldigt alle meine Wortwahl, aber die Arbeitsbienen, die du dadurch befähigst, mitzudenken, ja, und wirklich viel stärker sich nicht nur einzubringen, sondern ihr eigenes Tun besser zu machen. Weil ja, es ist natürlich gut, wenn dann die strategische Entscheidung eines CEOs gemeinsam mit dem CIO, CFO und CTO irgendwie besser in irgendeine Richtung getroffen wird. Aber die es umsetzen und die es ja eigentlich tun, müssen ja noch immer das Gesagte interpretieren und dann ins Tagesgeschehen umwandeln.
Execution.
Ja.
Wie so oft.
Ja. Und genau an dieser Interpretation bricht es ja ganz, ganz oft. Ach, das habe ich aber falsch verstanden und das habe ich aber anders verstanden. Ja. Aber wenn du sozusagen dann diese Strategie umsetzt in diesem Fall dann Nostermetriken oder KPIs und dann wiederum übersetzen kannst, und dann landen wir beim Thema Dashboarding-Landschaften, und für sie dann interpretierbar machst, ist das, was ich gerade tue, hilft das uns als Organisation in diese Richtung zu kommen, ja oder nein? Ich glaube, damit kannst du zum einen gewissen Begeisterungsgrad natürlich lösen. Auf der anderen Seite, und das ist ganz, ganz interessant, hatte ich ein Gespräch drüber, ist es natürlich auch dann, dass du damit zeigen kannst, du selbst wirst auch besser. Ja?
Ja. Das stimmt, aber es ist halt nach wie vor so, dass das ganz schön schwierig ist, in ganz, ganz vielen Bereichen umzusetzen. Vor allen Dingen dort, wo Leute hast, die das schon relativ lange machen. Und also wenn du mir jetzt sagen würdest, ich müsste meinen Job komplett anders ausrichten, würde ich auch mal sagen, so, ey, das ist schwierig.
Marc fasst sich an den Kopf.
Genau, deswegen, es gibt so ein paar Trends im Bereich Analytics, die ich unglaublich spannend finde und die, glaube ich, auch, was das Thema Anwendung von Machine Learning angeht, sehr, sehr viel machen werden, also dann die weiterführenden Dinge, ist dieses, müssen wir in der Zukunft wirklich noch Dashboards bauen, Daten analysieren etc.? Oder können wir nicht Technologie dafür verwenden? Und da kommt natürlich dieses Stichwort Augmented Analytics dann auch hoch. Mhm. Also dieses so erweiterte Analytics Escalator von Gartner. Du sagst, hey, Descriptive, Diagnostic, Predictive, Prescriptive. Und nach Prescriptive kommt noch Augmented. Denkst dir, Augmented? Das ist Augmented Reality, sowas. Augmented Analytics, dieses Ding mit, dass du dieses ein etwas überspringst. Nämlich so, Cardi Fiorina gesagt, aus Daten müssen Informationen entstehen, aus Informationen müssen Erkenntnisse entstehen, aus den Erkenntnissen dann Handlung abgeleitet werden. Warum müssen wir dieses Thema Erkenntnisse noch voll aufmachen? Warum müssen wir das überhaupt noch machen? Können wir nicht einfach sagen, ganz ehrlich, so eine AI könnte eigentlich gewisse Dinge selber mal rausbringen. Ich kenne da auch einige Anbieter, die haben das versucht, die haben so im Bereich Search Marketing so einen Stream aufgesetzt, der auf Basis von, in dem Fall war es nicht Machine Learning, es war einfach nur einfache if this then that. Aber es war schon ziemlich cool, da zu sagen, hey, ganz ehrlich, wenn wir finden, innerhalb deiner Segmentierung, dass die und die, das und das Segment super gut funktioniert, dann kommt es in deinen Analytics, in deinen Insight-Stream rein und dann bekommst du das hingesetzt, wie ähnlich wie in einem Facebook-Stream, sag, hey, guck mal hier, so sieht das gerade aus, hier ist eine Erkenntnis. Was machst du jetzt damit? Dass du es gar nicht selber raussuchen musst. Ganze Thema auch so Anomaly Detection. In dem Fall Anomalien, die halt auch positiv sein können, wie ja, das, ich glaube, Christoph Jens hat das gerade gepostet auf Twitter vor ein paar Tagen, der gezeigt hat, so einfach so ein Chart von so einer nicht besonders gut funktionierenden SaaS-Company. Denkt man. Dann teilt man das Ganze auf in, wie hat das genannt? Rabbits und irgendwas. In zwei unterschiedliche Kundengruppen. Bei der einen Kundengruppe siehst du, also die waren ja beide vorher aggregiert. Mhm. Bei der einen Kundengruppe siehst du, ja, so ein bisschen mehr. Bei der anderen Gruppe siehst du so eine geile Wachstumskurve. Weil die abgeht wie Schnitzel. Und wenn du dich dann auf diese Konten konzentrierst, cool. Jetzt überleg mal, die in Anführungsstrichen AI würde dir das raussuchen, das sagen, hey, guck mal, diese beiden Unterschiede gibt's. Wir haben hier eine Anomalie, mehr oder weniger, dass nämlich die beiden komplett unterschiedlich sind. Mach was damit. Der erste Schritt Richtung Automatisierung von Entscheidungen. Nicht, dass du eine Entscheidungsvorlage mal automatisiert herlieferst. Und das ist Augmented Analytics, was ich extrem spannend finde, weil dann kannst du eigentlich das überspringen, was für viele Leute einfach noch sehr, sehr schwierig ist, so dieses typische Umgehen mit Metriken, mit Dimensionen, mit Filtern, dieses ganze Rumklicken, dann ist das Datenmodell wieder nicht so, wie du es brauchst, dann musst du eine eigene Calculate-Magic machen, dann sind es nicht die Daten, die du dann wieder brauchst, dann musst du dir Zugang für, es ist einfach alles, ja, dann, in der Theorie ist alles cool, in der Praxis ist dann wieder super schwierig. Und wenn da gewisse Unterstützung da ist von der Maschine, dann denke ich, wird das einen Riesensprung bringen im Gesamtthema Data Literacy. Mhm. Nicht, dass die Leute bessere Analysen machen aus der, ich komme von den Rohdaten und packe mir eine gute Erkenntnis her, sondern dass schon so viel vorbereitet ist. Also wir sehen ja schon jetzt, dass über Self-Service Analytics Tools allein über den Faktor Excel weg, du musst nicht Rohdaten selber aufbereiten, sondern es ist schon vorher da. Es ist schon alles modelliert. Es ist schon einfach toll, in gewisser Art und Weise erstmal durchs Dashboard und durchs Self-Service Analytics Tool schon so dargelegt, dass du gut damit arbeiten kannst, jetzt den nächsten Schritt zu gehen und schon die ersten Erkenntnisse daraus zu ziehen. Allein sowas wie eine, da muss ich immer wieder staunen, dass das nicht mehr Leute machen, also eine ganz einfache Korrelationstabelle mal herzunehmen und zu sagen, guck mal, das sind die Metriken, die du hast, das sind deine Variablen, so und so interagieren die miteinander. Und bei einigen, ja, ist halt einfach so. Ja, wenn mehr Eis gegessen wird, ist mehr Sonnenbrand da. Korrelation. Heißt nicht, dass da ein kausaler Zusammenhang ist, aber auch das kannst du wieder rausholen. Das ist aber dein erster Indikator, um zu sagen, guck, da sollte ich mal näher reingucken. Oder dann werde ich gleich sagen, nee. eben nicht, hängt mit der Sonne zusammen, dann kannst du es direkt weglegen. Aber diese Dinge erstmal zu finden, und das ist halt, also da muss ich sagen, da hoffe ich mir einiges davon. Super schwierig, also technologisch alleine.
Ja.
Brutal ist schwierig, aber wir haben schon einiges geschafft im Bereich ML. AI, warum nicht auch da?
Ja.
Und da arbeiten einige gerade dran. Bin sehr gespannt. Bin wirklich gespannt. Deswegen auch, wir hatten es ja vorher im Vorgespräch über Salesforce, über deren Zusammenspiel der verschiedenen Tools. Ich denke halt jetzt, speziell wenn du überlegst, Tableau plus, also Tableau ist das Self-Service Analytics Tool von, was Salesforce gerade für 13,8 irgendwas Milliarden gekauft hat oder sowas, 15,5 irgendwas, also richtig teuer. Plus dann, was die mit Einstein eigentlich haben. Einstein ist ja ein bisschen belächelt worden, aber die Basis ist dann mehr oder weniger da. Jetzt überlegt mal, der Advanced Analytics, der AI-Teil von Einstein, auf Tableau drauf. Plus jetzt die Möglichkeiten, die Google hat auf der ML-Seite, und Looker, was sie gerade gekauft haben. Boah. Und da kommen zwei Sachen zusammen, wo ich denke, Self-Service Analytics wird sich einiges bewegen in den nächsten Monaten und Jahren, eben Richtung Augmented Analytics, weil du dann nicht nur einen Teil der Belegschaft damit befähigen kannst, sondern ganz, ganz, ganz viele. Und darüber hinaus natürlich das ganze Data Literacy noch mal mehr unterstützen kannst, so paradox wie das klingt. Aber wenn die Leute dann merken, dass es gut funktioniert, und sich dann auch teilweise ein bisschen selber reinarbeiten für das, was die AI eben nicht kann, da wird es einiges geben. Hoffentlich ist doch mein Job dann weg. und sich dann reinarbeiten, weil sie auf einmal merken, wie wichtig das Ganze mit Daten ist.
Ja. Es spielt ja auch so ein bisschen in das Feld dann da, heißt das Wissenschaftspräsentation? Also generell in das Ganze, zum einen natürlich in das ganze Thema Storytelling, aber das andere, und das kann einem natürlich in diesem ganzen Sektor auch wiederum das Genick brechen. Wenn ich mich nur noch auf die Initialinterpretation oder Auswertung der Maschine, initial jetzt erstmal über die nächsten 5, 6, 8, was weiß ich nicht, wie viele Jahre verlasse, wirst du immer wieder auch Menschen und Nutzer haben, die einfach dann dem Ganzen blind vertrauen. Und daraus sich dann halt sagen, weil ich hier weil mir die Maschine hier sagt, Korrelation, bla, steht ja nicht mal Korrelation da, sondern steht da einfach nur drin, Kunden, die auch Eis kauften auch Sonnencreme. Okay. Gut.
Ein guter Cross-Sell.
Ja. Sonnencreme wird auch im Winter verkauft, bei Skifahrern, wenn das Wetter mitspielt.
Die sich ja bei den Ischgl dann alle Corona holen. Das heißt, kein so gutes Beispiel.
Weil falsche Sonnencreme.
Wir müssen dein Gesicht aufzeigen.
Weil falsche Sonnencreme. Ja, mir hat es gerade alle Muskeln im Gesicht verzerrt, weil ich so, okay, falsche Sonnencreme. Worauf ich hinaus möchte, ist, ich habe die Panik dahinter, und das hat man bei ganz vielen Entwicklungen auch gemerkt, und das siehst du heutzutage noch immer, wenn, und das ist für mich, dieses Wort Literacy bedeutet für mich nicht unbedingt Basisverständnis, aber die Fähigkeit, so wie man ja heutzutage sagt, Medienkompetenz, und wir beide sind Väter, ja, für uns ist es sehr wichtig, dass unsere Kinder auch eine gewisse Medienkompetenz haben, ja, Buzzword Fake News, das gleiche natürlich.
TikTok-Kompetenz.
Auch TikTok-Kompetenz. Auch die Möglichkeit haben, das Ganze richtig zu interpretieren, nicht nur blind dann dem, was mir da vorgekaut wird, zu vertrauen. Und das ist halt bei ganz vielen von diesen jetzt kommenden Systemen das Problem, weil oft kommen sie dann auch einfach nur aus einer Blackbox, wo dann gesagt wird, hey, wie gesagt, Leute, die Eiscreme kaufen, kaufen auch mehr Wasserpistolen oder Sonnencreme oder ich weiß nicht was. Und da sehe ich und ich bin vollkommen bei dir. Das ist kein richtig geiles Paradies. Ja, wir haben das Goldene Tal gefunden, das Aztekenland, alles geil. Aber auf der anderen Seite kannst du dir halt echt um die Ohren fliegen, wenn die Leute sich dann nur faul auf ihre faule Haut legen und sagen, oh cool, die Maschine hat mir das und das gesagt, ich mach das jetzt mal und toll, die Waldfee und hops die Bobs. Haben wir ja schon letztes Mal drüber gesprochen, wenn ich nur blind dem Smart Bidding Algorithmus einfach nur vertraue oder dann dementsprechend im Schritt vorher einfach den Empfehlungen, die mir Google ausspricht, damit meine Ads noch besser performen, fliegt es mir halt echt um die Ohren. Und da bist du halt wirklich beim Thema Literacy. Gar keine Frage, natürlich.
Das hast du jetzt auch mit Datenqualität.
Ja.
Wenn du blind auf das vertraust, was gerade jetzt in Tableau, Looker und so weiter drin steht, dann hast du ein ähnliches Problem.
Ja, aber das kommt ja wenigstens noch durch einen humanen Filter deines Data Engineers, der mit deinem Business Knowledge die Sachen so zusammengeklöppelt hat, und ich sage jetzt extra zusammengeklöppelt, mit Duct Tape und mit allem anderen, dass es dann in den Bahnen läuft und so zusammengesetzt wird, modelliert und kombiniert und fehlt jetzt wieder ein Wort, dass es sozusagen für dich interpretierbar ist. Ja, aber wenn ich das wirklich dann nur erstmal durch die Blackbox lasse und dann kommt einfach nur in meinem Empfehlungsstream, wir haben erkannt, dass das, das und das sein kann.
Das Schöne ist, dass du das dann wirklich wunderbar kombinieren kannst mit dem typischen Self-Service-Analytics-Gedanken, dass du eine gewisse Verifizierung einbauen musst. Also kannst und musst.
Da sagst du, es musst.
Zum Beispiel. Ja. Es kann aber auch einfach sein, dass wir durch diesen Augmented Analytics-Teil mehr Leute zu bekommen, dass sie sich A, mit dem ganzen Thema Daten mal auseinandersetzen, mit dem Thema Erkenntnisse, mit dem Thema Fakten und sich nicht nur verlassen auf ihr eigenes, auf ihren eigenen Bauch und allein dadurch einen Trieb haben, eine Neugierde haben, sich dem Thema Data Literacy, dieser Fähigkeit mit Daten zu arbeiten, dass sie wesentlich offener dazu sind, sich damit eher beschäftigen und allein dadurch, dass du wesentlich mehr mit diesen Erkenntnissen arbeitest, wesentlich eher faktenbasiert arbeitest, eher Richtung wissenschaftliche Methode, dieses Scientific Method, was du vorhin schon angesprochen hast. Allein das kann dazu führen, ähnlich wie es in der Wissenschaft jetzt schon so ist, in der Mathematik, auch im Maschinenbau, ja, dass das ganz normal ist, dass du mit Daten arbeitest. Ich habe dieses Beispiel mal erzählt von so einem Maschinenbauunternehmen, wo ich zwei Arten von Leuten getroffen habe. Das eine waren die BWLer, das andere waren die ganzen Maschinenbauer, die auch schon ein bisschen länger dabei waren. Und wir haben das ganze Thema Data Literacy und Datengetriebenheit besprochen. Und die BWLer, Herr Bräuch, ich mache das schon seit 40 Jahren. Sie brauchen mir gar nichts sagen. Ich weiß, wie mein Geschäft funktioniert. Und der Maschinenbauer nebendran sagt so, das sagen sie bei jeder Maschine auch. Und immer wieder muss ich bei einer neuen Maschine auf den Messstand, auf den Prüfstand. Warum? Weil ich die Daten brauche. Ich muss wissen, wie das Ding funktioniert. Einem Ingenieur musst du nicht erzählen, dass man datengetrieben vorgeht. Das ist bei denen im Blut drin. Das ist in der Ausbildung. Vom ersten Moment, dann wird denen eingetrichtert, Daten sind die Währung. Und wenn du es nicht hast, kannst du halt nicht die tollen Produkte bauen. Kannst du nicht auf einen Mikrometer genau das Ding schleifen. Das geht halt einfach nicht. Du brauchst die Präzision, du brauchst die Daten dafür. CNC-Maschine und so weiter. Und ich glaube, allein deswegen, je mehr du damit arbeitest, desto mehr kommst du in diese Mentalität, dass es ganz normal ist, mit Daten zu arbeiten und dass dich doch selber dann damit mehr befassen musst und befassen kannst. Und es ist wie ein Muskel. Du trainierst diesen Muskel. Und das merkst du bei irgendwie so ein Ding mit typisch Darwin Survival of the Fittest. Adaptionsfähigkeit. Wenn du es gewohnt bist, auf deine Situation, auf die jeweilige Situation dich einzustellen, also dass dir die Daten sagen, so und so sieht's aus, die Informationen rauszuziehen, die Erkenntnisse rauszuziehen, dann zu sagen, darauf basiere ich jetzt meine Aktion. Wenn das der Usus ist, dann ist es wesentlich einfacher, damit umzugehen und das dann wirklich auch in das tägliche Arbeiten mit zu implementieren. Es ist alles sehr theoretisch, weil diesen Augmented Analytics-Fall, den haben wir halt einfach noch nicht. Mhm. Da müssen wir uns erstmal drauf einstellen. Aber wir sehen es schon jetzt, Thema Datenqualität, wie oft werden wir herangezogen, Nicht, weil irgendjemand was Cooles aufbauen will. Nicht, weil irgendjemand denkt so, hey, geil, ich will das ganze TV-Tracking besser machen. Ich will eine Customer Journey lesen. Sondern einfach nur, weil ich traue den Daten nicht. Hm. Ja, ich sehe hier Sachen, die einfach sehr komisch sind, die nicht mit dem übereinstimmen, was ich woanders sehe. Ich habe nicht dieses Vertrauen in die Daten. Und wenn das dann genauso ist bei den Erkenntnissen, die rauskommen, wenn du sie kritisch hinterfragst, ähnlich wie das jetzt schon extrem oft passiert, was das Thema Datenqualität, Prozesse etc. angeht, Validität der Daten, Relevanz der Daten, dann würde ich sagen, so, es birgt gewisse Gefahren, die wir aber dann doch, glaube ich, ganz gut abfangen können und natürlich auch müssen.
Ja.
Es kommt aber wieder alles auf dieses Ding zurück. Du musst diesen Muskel trainieren, Data Literacy. Du musst das ins Tagesgeschäft einfach reinbringen. Du musst immer wieder dir klar machen, wie wichtig es ist, sondern auch wie toll es ist, wie viel Spaß das machen kann, wenn du auf einmal kreativer sein kannst auf Basis von wesentlich mehr Insights in den Markt. Ja, das Tolle jetzt bei was zusammengekommen ist mit der Akquise von Laura durch Dept war, dass wir mit einigen Kollegen jetzt, mit einigen neuen Leuten in Kontakt kommen, die ganz, ganz anders denken als wir, ganz, ganz anders drauf sind als wir. Ja, wir als Daten-Nerds, als Marketing-Intelligence-Nerds kommen auf einmal zu jemandem, der Marken positioniert, Branding macht. Glücklicherweise ist der Typ halt programmiert selber, ist ein riesen Freak und harter Nerd, zusätzlich zu seinem harten Kreativitätstrieb. Und er meinte, es ist halt so cool, dass ihr da seid, weil er selber hat gemerkt, dass er durch Technologie, durch Daten wesentlich kreativer wird. Mhm. Weil er seine Zielgruppe was erkennt, etc. Und was er jetzt gesehen hat in seinem Team, ist, dass alleine dadurch, dass wir jetzt da sind, dass er nicht mehr der Einzige ist, der das ganze Zeit immer wieder predigt, sondern dass da noch ganz viele andere sind, die halt auf Daten getrieben sind, dass sein Team auf einmal, das sind alles Kreative, das sind unglaublich kreative Leute, was die für ihre Kunden machen, da bin ich jedes Mal wieder am Staunen. Ich könnte das nicht. Instagram-Kampagnen, also was die da aufsetzen, was die da innerhalb von wenigen Stunden hinbekommen, ist enorm. Jetzt sprechen die mit uns und stellen die mir krassere Fragen, stellen mich vor krassere Herausforderungen. Am Anfang war es so, hey, ihr könnt euch ein Dashboard hinstellen, wo ihr das Thema Instagram für euren größten Kunden XY halt wirklich im Zeitverlauf darstellen müsst und ihr müsst nichts von Hand eintragen. Oh, cool. Mittlerweile, Marc, könnte ich nicht einen Kampagnen-Speak machen zwischen Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern, wo ich drei unterschiedliche Sachen teste. Lass uns bitte einen Multivariaten-Test aufmachen. Ich habe da noch einige andere Sachen, die ich mit testen will, um herauszufinden, wo ich mit welchem Ansatz die höchste Mediaeffizienz rauskriege. Ich so, uff. Und das ist jetzt innerhalb der letzten 8 Monate passiert. Also nicht über 5, 6 Jahre, sondern einfach über 8 Monate. Und da denkst du einfach so, wow. Das ist dieses Ding. Du bringst verschiedene Leute zusammen mit verschiedenen Skills, lässt sie miteinander reden, verbindest Business mit Technologie und mit Daten. Mhm. Und deswegen bin ich auch immer so ganz total fasziniert von diesem Credo von Dept. Creativity, Technology meets Data. Weil die drei wirklich dann toll zusammen funktionieren und sich gegenseitig befruchten. Und das ist halt auch das, wo ich wirklich hoffe, sehr, sehr hoffe oder immer wieder gesehen habe, dass wenn man Leuten einfach nur die richtigen Fragen stellt, ihnen die ersten Dinge zur Verfügung stellt und sie dann quasi autodidaktisch mal loslässt mit der richtigen Neugierde, dann wird sich viel entwickeln. Aber du musst ihnen halt auch immer wieder diesen Sparringspartner zur Verfügung stellen, diese Person, die ihnen Fragen beantworten kann, mit, hey, wie mache ich das? Was ist eine Regex? Genau. Ich habe das gerade mal gelesen.
Nee, sehr genau.
Das ist dann so wirklich witzig.
Das war das perfekte Schlusswort, ja. Dieser Dreiklang aus Fähigkeit, Ressourcen und sozusagen Mentoring, den es braucht, um diese Data Literacy, dieses Enablement aufzubauen. Vielen, vielen Dank.
Die Herausforderung ist, dass die meisten Unternehmen sich nicht bewusst sind, dass das notwendig ist und dass es Geld kostet. Dass es nicht billig ist, sowas auszusetzen.
Da können wir beim nächsten Mal drüber sprechen. Zum Beispiel. Ich habe wieder ein bisschen was mitgeschrieben. schauen, was der Hut dann daraus zaubert. Ich nehme den letzten Punkt noch mit. Und wie schon so oft, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke, Philipp.
Es ist immer, ja, also das Blatt bei mir ist ja auch voll. Ich kann immer ganz viel auch mitnehmen. Und,
ich habe schon wieder 2 Stunden geschwätzt.
Ja. Na, die Zuhörer kriegen ja ein bisschen weniger davon.
Ja, möglicherweise, ey. Das sind Mumpels, die wir da vorhin noch verdammt haben.
Wie gesagt, danke. Ich freue mich jetzt schon riesig auf das nächste Mal und wünsche dir einen schönen Abend.
Schlaf gut.
Du auch. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp.